Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Power and Pace Triathlon Training. Und heute bringen wir ein, ich würde mal sagen, doch irgendwie neues Thema in unser Wissensarchiv, sag ich mal. Aber bevor wir damit starten, einmal kurz zu meiner Person. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power and Pace. Ihr kennt mich schon, wenn ihr öfter einschaltet hier und im besten Fall jeden Donnerstag. Und mir gegenüber, leider nur virtuell, aber immerhin ist sie da, sitzt die liebe Viktoria wieder. Moin!
Servus und moin moin!
Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, weil, wie gesagt, wir bringen gewissermaßen ein neues Thema mit rein in unser Triathlon-Wissen und wollen über das Thema Umgang mit Verletzungen sprechen. Aber bevor es dazu kommt, wäre es total schön, wenn du dich unserer Zuhörerschaft einmal vorstellst. Einige kennen dich vielleicht schon aus dem Webinar, was wir zusammen hatten, Anfang Oktober. Aber dadurch, dass wir so eine große Community haben, kenne ich ganz sicher noch nicht alle. Und da wäre es ganz schön, wenn du ganz kurz mal sagst, wer du bist, was du machst und was dich so ausmacht.
Gerne, Jule. Ich freue mich auch tierisch, hier zu sein und auch schon ein paar von der Community im Webinar kennengelernt zu haben. Ich bin von Haus aus Psychologin, komme erst so aus dem Kölner Raum und die Berge haben mich Richtung Garmisch verschlagen. Die Berge und das Trailrunning. Und jetzt bin ich gerade in Innsbruck in der Ausbildung zur Sportpsychologin und arbeite sonst in der Beratung hier in Garmisch in der Psychologie und habe auch vorher schon in Köln in der Forschung viel gearbeitet. Also ich bin sehr wissenschaftsfanat und verliere mich wieder in irgendwelchen Studien, auch wenn ich es nicht tun sollte. Genau, und habe in Köln viel zu dem Thema Erkrankungen gearbeitet und wie man psychisch es aushält, wenn man krank ist. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem Thema heute, wie man es schafft, konstruktiv und ja, vielleicht sogar positiv zu bleiben in Verletzungspausen, weil das ist ja im Triathlon gar nicht so selten.
Ja, und ich glaube, wir machen mit der heutigen Folge auch die ganze Geschichte rund um das Thema Verletzungen rund, weil es gab dazu schon ähnliche Webinare mit Mentaltrainerinnen. Es gab dazu auch eine Podcast-Folge, was den medizinischen Hintergrund von Verletzungen betrifft. Und heute sprechen wir eben um den psychologischen Umgang mit dieser Situation, eine Verletzung zu haben oder verletzt zu sein. Das trifft sich natürlich sehr gut, dass wir dich als Psychologin hier bei uns zu Gast haben, weil wie gesagt, Mentaltraining, da gab es schon viel Input und wir gucken jetzt mal von einer anderen Perspektive drauf, was ich unfassbar spannend finde, auch in unserem Vorgespräch und in der Ausarbeitung. Ich mich sehr gefreut, da nochmal ein neues Feld aufzumachen. Und du bist in unsere Vorbereitung ziemlich zügig mit den Fragen gestartet, ob eine Verletzung dann für jeden Sportler gleich eine Krise bedeutet und worin die Unterschiede der einzelnen Sportler bestehen, inwiefern das für einen Sportler wirklich direkt eine Krise ist oder inwiefern es für einen Sportler vielleicht, ich formuliere das mal so, weniger schlimm ist.
Genau, also es ist ganz sicher, dass es für die Mehrzahl von uns wirklich schlimm ist erstmal, wenn wir so eine lange Verletzungspause haben. Aber es kann auch wiederum zu einer richtigen Krise werden, ja. Und da ist es natürlich aus psychologischer Sicht spannend zu beobachten, woran liegt das, ja? Also was haben die Athleten und Athletinnen anders gemacht oder wie sind sie von ihrer Persönlichkeit her anders, dass sie keine Krise bekommen, sondern schnell wieder ein Stehaufmännchen sind und ja, auch positiv durch den Reha-Prozess gehen bis zum Wiedereinstieg, ja? Mhm. Und man muss ja, wenn man von Verletzungen spricht, davon ausgehen, dass es so unterschiedliche Verletzungstypen und Reha-Pausen, Verletzungspausen gibt, wie es Menschen gibt, wie es Sportler gibt. Und wir versuchen, das natürlich zu kategorisieren. Ja, also wir versuchen zu sagen, okay, es gibt zum Beispiel den Verletzungstyp, für den das eine Krise ist, weil die Verletzung beispielsweise kurz vor einer Quali stattfand. Ja, und diese Quali dann deswegen nicht geklappt hat. Ja, dann ist es erstmal ganz nachvollziehbar eine Krise, die mit Wut und Trauer und vielleicht sogar auch einer gewissen depressiven Episode erstmal ja, weitergeht. Ja. Dann gibt es aber auch den Verletzungstyp, für den es eine Krise ist, weil er sich verletzt hat und dann optimistisch denkt, okay, in 2-3 Wochen ist das hoffentlich wieder gut. Aber es zieht sich und zieht sich und es wird einfach nicht besser. Ja. Also wenn dieser Heilungsprozess länger und länger dauert, als man denkt und man weiß nicht genau, warum, das kann auch ganz schnell berechtigt zu einer Krise führen, weil wir Menschen mit dieser Ungewissheit, mit dieser unkontrolliert ganz schwer klarkommen können. Ja. Und dann würde ich noch sagen, gibt es noch diesen Typ 3 an Krise. Und zwar, das sind die Athleten und Athleten unter uns, die immer wieder Verletzungen haben. Ja. Die endlich wieder in ihrem Saft stehen und zack, bumm, wieder auf der Couch mit einem geschwollenen Knöchel oder die Achillessehne tut wieder weh oder das Knie tut wieder weh. Ja. Typ 1, also derjenige, der bei einem ganz wichtigen Ereignis eine Verletzung leider bekommen hat. Das gibt es ja bei uns, aber ich würde statistisch gesehen glauben, dass Typ 2 und Typ 3, also die, die länger brauchen in ihrer Heilung und die, die wieder und wieder Verletzungen haben, dass das eher häufiger auftritt. Und bei den beiden kann man den gemeinsamen Nenner und das Fazit ziehen, wenn viel Unsicherheit da ist und Unklarheit da ist über den Heilungsprozess, dann wird es zur Krise. Ja? Mhm. Und wenn man dann auch noch merkt, dass man gedanklich irgendwie recht destruktiv wird, total unklar bleibt in seiner Denkweise und anfängt zu pauschalisieren, das wird sowieso alles nichts mehr, warum klappt das nicht? Ja, und diese Gedanken über die Verletzung immer mehr Ausmaß annehmen im Alltag, dann ist man eigentlich schon in der Krise drin.
Mhm. Und ich glaube, schon jetzt haben ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht, ja, check, finde ich mich wieder. Die Erfahrung musste ich auch machen, okay. Und du hast jetzt mit all dem, was du ziemlich komprimiert und für das, ich weiß ja, wo wir heute noch hinwollen, für das, was wir auf dem Zettel haben, sehr oberflächlich beschrieben hast, die perfekte Basis gegeben für all die Bereiche, in die wir heute im Laufe des Gesprächs reingehen. Und ich möchte mal in Anführungszeichen sehr simpel starten, weil ich glaube, jeder, wenn er an eine Verletzung denkt oder an das Stichwort Verletzung denkt, dem fällt erstmal Schmerz ein, beziehungsweise Verletzung ist immer automatisch mit Schmerzen verbunden. Aus einer vorherigen Podcast-Folge mit Physiotherapeuten von der Physiotherapie Sustainable Power wissen unsere Zuhörer und auch ich, dass Schmerz an sich vom physiotherapeutischen und medizinischen Hintergrund schon ein extrem komplexes Thema ist. Mhm. Was gibt es in Bezug auf die eigene Verletzung bei Schmerzen aus deiner Perspektive zu betrachten? Und ist da jetzt, wir gucken ja psychologisch drauf, das Thema Schmerz im Umgang mit Verletzungen genauso komplex?
Ja, auf jeden Fall.
Tschüss.
Genau, ganz klare Antwort, ja, es ist genauso komplex aus psychologischer Sicht. Könnte im ersten Moment vielleicht frustrierend wirken, dass es komplex ist, aber andererseits bietet es dadurch halt auch viel Handlungsspielraum. Ja? Also wir können alle Aspekte auch nutzen, um anzupacken und zu überlegen, trifft das auf mich zu oder auch nicht. Ja? Und da würde ich als Einstieg mal die Überlegung mit reinbringen, wenn ich jetzt eine Verletzung habe und Schmerzen habe, beschreibe ich meine Schmerzen sehr rational, ja, also es sticht, es brennt, es juckt, es zieht. Also beschreibe ich sie eher sensorisch oder beschreibe ich sie recht emotional, ja, also es ist irgendwie ein ekelhafter Schmerz, total bitter, richtig kaum aushaltbar, ja, also daran kann man schon mal selber prüfen, wie emotional konnotiert der Schmerz für einen ist, ja, das ist so ein erster Hinweis. Und dann wissen wir zum Beispiel auch aus so generell aus der Schmerzforschung, das ganz simpel, Thema Schlaf, die Schmerzwahrnehmung wieder verändert. Ja? Also da machen wir den großen Unterschied zwischen Schmerz und Schmerzwahrnehmung. Wie ist da die Wechselwirkung? Und alleine schon, wenn man Schlafmangel hat, ja, kann so die Schmerzwahrnehmung am nächsten Tag sich um 30% verstärken. Ja? Gleicher Reiz. Gleicher Stimulus in der Gewebeschädigung, aber andere Intensitätsbeurteilung vom Schmerz. Ja? Oder was ich auch super spannend finde, was man im Wettkampf mitbekommt, aber auch im Training oder in der Verletzungspause, das Thema psychosozialer Stress. Also mein Stress mit meinen Mitmenschen, ja? Auf der Arbeit, in der Familie. Das kann auch wiederum unsere Fähigkeit mindern, mit Schmerzen gut umzugehen oder dass man Schmerzen in gewissem Maße unterdrücken kann, kognitiv. ja, was ein ganz normaler Mechanismus ist, der dann aber nicht mehr so gut funktioniert, ja. Oder auch, was ich super spannend finde, dass es nicht ein, vielleicht sagt, wie soll man sagen, es geht nicht nur von der Gewebeschädigung ein Signal zum Hirn, der sagt, okay, hier ist der Schmerz, ja, mhm. sondern diese Nervenbahnen, die jetzt zum Beispiel vom Knie hoch zu unserem Hirn kommen, werden selbst schon im Rückenmark wiederum von abwärts laufenden Nervenbahnen beeinflusst. Ja? Und diese abwärts laufenden Nervenbahnen kommen zum Beispiel aus Bereichen unseres Gehirns, die für unser Gefühlsleben zuständig sind. Ja? Und wenn,
ach krass, okay.
wenn da zum Beispiel Angst, Trauer, Wut vorherrschend ist, verstärkt das wiederum diese Schmerzwahrnehmung. Ja? Also da gibt es auch selbst auf neuronaler Ebene Mechanismen, die man nachvollziehen kann, die aber psychisch induziert werden.
Mhm.
Ja.
Das war beeindruckend. Okay, auch hier wieder viele interessante Aspekte. Ist es das so, jetzt, ne, ich glaube, wir könnten eine eigene Folge über die psychologische Perspektive auf den Schmerz machen. Ist das so, aber für die Frage gerade, die ich an dich gestellt habe, das, was du als Antwort geben würdest, wollen wir fortfahren oder gibt es noch weitere Aspekte, wo du sagst, die sind jetzt hier noch wichtig zu erwähnen? Oder ginge das zu tief?
Also was mir wichtig ist, dabei mitzugeben, ist halt, dass das auch alles Ansatzpunkte sind und es da sich lohnt, ehrlich mit sich selber zu sein oder auch ein bisschen, ja, selbst zu forschen, wo sind denn meine Stressfaktoren im Alltag, ja, mhm. weil selbst diese Stressfaktoren auch wiederum, wenn man dadurch mehr angespannt ist, auch das Risiko erhöhen, dass man sich halt wieder verletzt, ja, also es lohnt sich einfach zu gucken, wenn man wirklich viele Stunden die Woche trainiert, dass man seinen psychosozialen Stress bewertet und dass man einen guten Umgang mit seinen Emotionen lernt. Also nicht, dass die nicht da sein dürfen, das würde ich als Psychologin als letztes unterschreiben, sondern dass man halt einen guten Umgang damit findet und die nicht ausarten, wie beim kleinen Kind, was sich dann schreiend auf den Boden setzt. Ja.
Emotionen sind ein gutes Stichwort, beziehungsweise wir können natürlich das auch locker flockig übersetzen als Gefühle. Und du hast es jetzt als einen der vielen Aspekte zum komplexen Thema Schmerz auch schon mal gesagt, dass man da genauer hinhören kann. Ich übersetze es auch mal mit, Schmerzen werden ja gefühlt und je intensiver ich das fühle, sprich je genauer ich hinhöre und da in mich reingehe oder teilweise auch vielleicht komplett verkopft bin in dem Moment, weil ich da so tief reingehe und da ist doch, kennt ja jeder von mhm. uns, spätestens wenn eine Verletzung im Ausheilen ist, ne, ist man ja so verkopft und geht da rein und sagt, oh, oder zwickt das doch oder konnte ich jetzt gut aufsetzen oder was weiß ich nicht alles. Je verkopfter wir sind, um es noch ein drittes Mal zu sagen, desto mehr kann das natürlich auf meine Stimmungslage schlagen oder auf meine Stimmung schlagen, wenn ich immer wieder in Anführungszeichen negative Erfahrungen mache im Sinne von, ja, es tut immer noch weh oder ja, es tut extrem weh und je mehr ich da reinfühle, desto intensiver wird dieser Schmerz. Also stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluss haben meine Gefühle auf meine Verletzung und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir immer darauf aus sind, möglichst schnell zu genesen, sprich, inwiefern beeinflusst unser Gefühl auch den Heilungsprozess? Mhm.
Ja, total wichtiger Punkt, dass Gefühle nicht nur unsere Schmerzwahrnehmung beeinflussen, sondern sogar, wie schnell oder langsam oder gut wir unseren Heilungsprozess durchlaufen. Ja? Mhm. Das ist alles andere als esoterisch, Hauptsache positiv denken und dadurch geht es dann besser, sondern es sind wirklich ganz rationale, gut überprüfbare Ansätze, die das begründen, warum die Psyche da einen Einfluss hat auf den Heilungsprozess. Ja, und zwar weiß man, dass aus medizinischer Sicht Entzündungsprozesse die häufigsten Ursachen dafür sind, dass Heilungsprozesse langsamer fortschreiten, als sie eigentlich könnten. Ja. Mhm. Und diese Entzündungsprozesse, also Schwellungen, Rötungen, Erwärmungen, Schmerzen an sich, die sind wieder davon abhängig, wie gut unser Gewebe durchblutet ist, ja, und wie gut es auch so nerval versorgt wird. Und ja, man kann es jetzt positiv oder negativ sehen, da hat die Psyche leider auch wieder so ihre Finger im Spiel, ja. Und abhängig davon, wie psychisch wir angespannt sind, hat das einen Einfluss auf unseren Muskeltonus und auf unsere muskulären Verkrampfungen, Verhärtungen und sogar so nervalen Unter- oder Überversorgung. Was heißt Überversorgung? Gibt's nicht, aber dass wir einfach eine verminderte Durchblutung haben und nervale Versorgung haben. Das heißt, wenn jetzt jemand die ganze Zeit super angespannt ist, Angst vor dem Zukunftsszenario hat, dass das Knie, die Hüfte, der Knöchel nicht mehr aushält, kann das wiederum Einfluss haben auf die Geschwindigkeit, wie gut diese Entzündungen zurückgehen. Ja,
ja, gibt's Sinn. Mhm.
Und dann noch obendrauf, was wir vielleicht als Athleten nicht bräuchten, was aber auch wiederum Zusammenhang hat, was wir theoretisch auch positiv nutzen könnten, ist der Zusammenhang zwischen unserem Stress, unserer Anspannung und dem Immunsystem. Weil wer kennt es nicht, dann hat man eine Verletzung, kann nicht trainieren, dann kriegt man noch seinen Infekt, dann liegt man auf einmal 3 Wochen auf der Couch, ja, und denkt so, warum ist hier gerade der Wurm drin? Warum jetzt alles auf einmal? Ja.
Ja.
Und das kommt meistens nicht von irgendwo, sondern das kann, muss nicht, aber kann damit zusammenhängen, dass man, wenn man die ganze Zeit sehr belastet ist emotional, ja, die Stimmung runtergeht, ja, man einfach eine gewisse Anspannung die ganze Zeit hat, emotional, dass dadurch das Immunsystem auch gehemmt wird, also so ein psychoimmunologischer Zusammenhang. Das heißt sogar, dass die Anzahl an Abwehrzellen als auch die Leistungsfähigkeit der Abwehrzellen reduziert werden und wir dadurch anfälliger sind für Infekte. Das heißt unterm Strich, es lohnt sich so sehr, da sich um seine eigene Stimmung zu kümmern im Reha-Prozess und das mindestens, ich würde am liebsten sagen, zu 50% genauso ernst zu nehmen wie die Reha des Körpers, um da seinen eigenen Heilungsprozess zu unterstützen. Weil sonst gibt es ja leider diesen Teufelskreislauf, in den man reinkommen kann zwischen die Heilung wird nicht besser, also es verzögert sich die ganze Zeit, man ist dadurch umso frustrierter, dadurch wird die Heilung noch mehr verlangsamt, dadurch ist man noch mehr frustrierter und den muss man ja irgendwie durchbrechen. Ja, da hat ja keiner Lust drauf. Und da finde ich, ist es erstens wichtig, jedem mitzugeben, dass diese Schwankungen total normal sind, diese wellenförmigen Verläufe, dass das jeden, der Verletzungsprozesse durchläuft, eigentlich berührt, diese Art von Schwankungen. Und was ich auch als Tipp mitgeben würde, ist, dass es sich wirklich lohnt, das zu dokumentieren, wie es einem psychisch geht, täglich. Also sei es nur ein mini kleines Tagebuch, wo man ein Wort dazu schreibt, wie es einem geht, als auch physisch. Ja, wie fühlt sich das heute an? Oder wie viel Kraft hatte ich heute beim Reha-Training, wenn man das schon machen darf? Ja, um halt, wenn man mal wieder in so einem Tief drin ist, zu merken, ich sehe aber, entweder dank Skalierung oder dank Wörter, dass es da 2 Wochen gab, wo es bergauf geht. Und man sich selber dann davor rettet, das zu pauschalisieren und zu sagen, ja, das wird sowieso alles nichts mehr. Und es geht ja nur bergab. Ja, damit kann man sich selber sozusagen widerlegen.
Das ist ganz gut. Jetzt im ersten Moment habe ich gedacht, ja gut, was hilft mir das denn, wenn ich gesehen habe, es ging auch vor 2 Wochen schon mal bergauf. Aber ich glaube, also zumindest wir in unserer Triathlonblase, aber ich denke mal, sogar jeder Sportler kennt das, wenn er banaleres oder simpleres Beispiel insofern, als dass es besser zu vertragen ist. Wir haben jetzt Offseason gemacht, starten ja nie bei Null. Es fühlt sich immer anders an, aber wir starten ja nie bei Null. Wir haben meistens von Jahr zu Jahr immer eine bessere, austrainiertere Basis und haben dann ja, je nachdem, wie viel Erfahrung wir schon gemacht haben, auch das Selbstvertrauen, wir haben das schon mal geschafft, beispielsweise eine olympische Distanz. Das heißt, wenn ich mich jetzt ganz konzentriert auf eine olympische Distanz im nächsten Jahr vorbereite, weiß ich ja, es hat schon mal geklappt, ich komme da wieder hin. Und so habe ich mir gerade die Brücke geschlagen zu dem, was du gesagt hast. Wenn ich gesehen habe, es ging schon mal 2 Wochen bergauf, dann stehen die Chancen für mich ziemlich gut, dass ich da auch wieder hinkomme und das dann, was vor 2 Wochen bedeutete, es ging bergauf, mittlerweile dann sogar meine Basis ist, um darauf noch aufzubauen und noch besser zu heilen.
Ja, ja, total. Würde ich zustimmen.
Das ist schön. Unser heutiges Thema ist jetzt, wie ihr im Titel spätestens gelesen habt, als ihr hier auf Play gedrückt habt, der Umgang mit Verletzungen. Wir haben jetzt, vor allen Dingen du, Vicky, hast total viele Aspekte und Themenbereiche geboten, um zu schauen, worauf fußt jetzt das Ganze, was wir Umgang mit Verletzungen nennen möchten. Bedeutet natürlich, wir brauchen Wege, um damit umzugehen. Und das bringt mich direkt zu meiner Frage. Das eine Methode hast du gerade schon genannt. Du hast gesagt, es ist wichtig zu dokumentieren beispielsweise. Wie ist der Verlauf? Welche weiteren Methoden empfiehlst du?
Mhm. Ja, also da gibt es gefühlt so viele Methoden, wie es wieder Athleten und Athletinnen gibt. Ja,
klar.
Aber ich würde mal die ansprechen, die man vielleicht auch so für sich zu Hause direkt umsetzen kann, ohne sich direkt Hilfe zu holen, auch wenn das in manchen Fällen vielleicht notwendig ist. Aber wenn ich nochmal zum Anfang gehe, zu unseren häufigsten Krisentypen, ja, die dadurch bedingt sind, dass man entweder einen Heilungsprozess hat, der nicht fortschreitet, oder aber sich immer und immer wieder verletzt, ja, dann gerät man halt häufig in so eine Art kognitive Überforderung, ja, also so eine gedankliche Überforderung, wo man sich drüber ärgert, recht destruktiv ist in seinen Gedanken, also die bringen einen irgendwie nicht weiter und trotzdem denkt man die ganze Zeit drüber nach, aber man hat kein Ergebnis, wie man jetzt besser mit der Verletzung umgehen kann, wie die Zukunft wird. Und da würde ich jedem empfehlen, dass man sehr genau aufschreibt, wie der Plan für die nächsten Wochen und Monate sein kann. Ja?
Mhm.
Das ist jetzt leider nicht so einfach, weil man hat diese Verletzung, man hat diese unbekannte Variable, die man mit reinnehmen muss. Und dadurch wird die Aufgabe dann etwas komplexer, was einen im ersten Moment vielleicht nerven mag, aber einen noch größeren Effekt hat. Und zwar, dass man wirklich sich für den günstigsten Verlauf als auch für den ungünstigsten Verlauf den Prozess aufschreibt, wie man wieder zurück in den Sport findet. Ja, also welche Phasen das hat. Ob das erstmal zu Hause ein gewisses Training bedarf, ob man dann ins Fitnessstudio gehen muss, um wieder Krafttraining zu machen, mit welcher Disziplin man wieder anfangen kann, wann eventuell der erste Wettkampf und was für ein Wettkampf das ist, dass man das alles so für sich aufschreibt. Das ist der die beste Möglichkeit, um wieder so einen optimistischen Zukunftsblick zu gewinnen. Aber dafür entscheidend muss jeder Sportler, jede Sportlerin erstmal ganz genau wissen, was liegt da eigentlich gerade vor für eine Verletzung. Ja, also diese Klarheit über den medizinischen Zustand, den muss man sich wirklich einholen, dass man genau sagen kann, das und das ist jetzt gerade das Problem. So sieht das Gewebe gerade aus. So sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es in 3, 6, 9 Wochen besser wird. Ja, also dieses Wissen darf man gar nicht unterschätzen. Weswegen ich auch empfehlen würde, wenn man dann vor dem Arzt, vor der Ärztin sitzt und über die Diagnose spricht, dass man das ein bisschen wie in einer Eheberatung nochmal wiederholt. Ja, also meinen Sie, dass das und das ist? Meinen Sie, dass der Knochen so und so ausschaut und gerade die Hilfe braucht, um wieder zu genesen? Dass man dann Experte wird für seinen medizinischen Zustand, als auch der Manager für seinen eigenen Reha-Prozess. Ja? Weil wir wünschen uns als Psychologen einfach, dass man wieder von dieser Resignation, von dieser Passivität zurückkommt ins Aktive. Dass man wieder Regisseur wird über seinen eigenen Verletzungsverlauf. Und dazu braucht man halt diese ganzen medizinischen Infos, als auch diese kurz- und mittelfristigen Ziele.
Ja, gibt total Sinn. Ich habe jetzt gerade so überlegt, du hast auch gesagt, diese Hilflosigkeit, weil in der Vorbereitung habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, um zu schauen, worüber können wir konkret reden, und wir haben ja auch im Vorgespräch die Situation mal durchgekaspert, ne? Irgendwie, du hast so und so eine Vorstellung, wann du wieder einsatzbereit bist. Dann klappt das nicht, weil sich der Heilungsprozess deutlich länger zieht als gedacht, weil ich psychosozial war der richtige Begriff? Was war der Begriff?
Ich weiß nicht genau, was du meinst, psychosozial.
Na, dass der unser Alltag mit Familie, Freunde, ja, Kinder, Arbeitsleben, genau. Das sieht auch nicht so aus, wie es für unseren Heilungsprozess förderlich wäre. Also ganz viele Komponenten, die da jetzt mit reinspielen, sag ich mal, ärztlicher Rat greift nicht, so wie es gedacht ist. Physiotherapie greift auch nicht so schnell, wie wir uns das erhofft hatten. Also wir haben dann im besten Fall, sag ich mal, alle möglichen Kompetenzen schon angezapft, alle Experten und Expertenbereiche, und es bringt uns in totale Ohnmacht und dann gleichzeitig auch in diese Unsicherheit. Mhm. Ist dann, oder wahrscheinlich entstehen mehrere Unsicherheiten, weil man sich das anders überlegt hat und schon einen groben Plan hatte, wie es wieder losgehen kann. Mhm. Aber auf einmal kann ich nichts mehr tun, weil gefühlt alles schon ausprobiert wurde und es zieht sich deutlich länger und verläuft anders, als man sich das gedacht hat. Sind die beiden Wege, die du gerade schon genannt hast, oder ist es ja ein Weg, die Best Case, das Best-Case-Szenario des Heilungsprozesses aufzuschreiben und Worst-Case-Szenario der Heilung, um jeweils über beide Wege wieder in die Heilung einzusteigen, schon aus deiner Sicht eine der Hilfen, um diese Unsicherheiten wieder loszuwerden? Oder gibt es noch weitere Schritte, die man gehen kann?
Also um die Unsicherheit wieder loszuwerden, lohnt es sich, diesen Plan anzugehen, von dem ich gerade gesprochen habe, ja?
Ja.
Um halt Raum zu finden, wo man seine eigenen Kompetenzen auch wirklich strukturiert ausleben kann. Ja. Es lohnt sich aber auch, diese Unsicherheit dadurch zu mindern, dass man sich ein Team um sich herum schart, was einen darin unterstützt. Ja, ob das jetzt Menschen in der Community sind, die das auch kennen, weil sehr, sehr viele Triathleten kennen Verletzungspausen. Ob das der eigene Partner, die eigene Partnerin sind, ob das der Physio sind, also jemand, der einem da wirklich eng zur Seite steht und einen in diesem Prozess unterstützt und mit dem man auch nochmal ja, sich austauschen kann, ist das denn realistisch, was ich mir hier vorgestellt habe als Plan? Ja, und vor allem, was machen wir, wenn ich zum Zeitpunkt X noch nicht so weit gekommen bin, wie ich eigentlich kommen wollte? Ja, dass man da immer jemand mit im Boot hat. Weil man kennt beispielsweise aus Individualsportarten mehr das Phänomen, dass aus so einer Verletzung wirklich sogar eine Depression werden kann im Vergleich zu Teamsportarten. Ja? Und man geht davon aus, dass halt diese soziale Verbindung, die man im Team hat, so unterstützend wirkt, dass man nicht direkt in diese Krise reinkommt. Ja? Mhm. Also das kann man auch echt als Appell verstehen von wegen, such dir deine Buddies, such dir dein Team, dass du dich nicht auch noch alleine fühlst. Weil das ist ja leider der bittere Beigeschmack von dieser Verletzung, dass wir vorher die ganze Zeit in der Community waren oder in unserem Trainingscamp unterwegs oder mit unseren Freunden trainieren konnten. Und dann auf einmal sind wir für uns alleine und warten, bis endlich dieser Knöchel, dieses Knie diese Verletzung ausheilt.
Ja.
Ja,
das ist eine schöne Idee. Also ich kenne das auch aus dem engsten Umkreis, dass da schon geschaut wird, irgendwie sich gegenseitig zu unterstützen. Aber manchmal, je nachdem, ob man für sich schon einen Weg gefunden hat, um mit der eigenen Verletzungsphase umzugehen, ist das trotzdem nicht so förderlich, wie der Umkreis es vielleicht hofft und probiert. Und dann nehme ich nochmal diesen Punkt Krise auf. Weil, wie gesagt, im engsten Umkreis schon miterlebt, Gott sei Dank nicht selber betroffen. Diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit und diese Ansammlung an Unsicherheiten, von denen wir gerade gesprochen haben, kann natürlich zu starkem Frust, also in starkem Frust resultieren und auf über längere Zeit die ganze Verletzungsphase, in der man sich gerade befindet, auch extrem negativ beeinflussen. Gibt es sowas wie eine Depression, die durch Verletzung ausgelöst werden kann?
Ja, leider gibt es. Man kann sogar sagen, dass so jeder Zehnte, der wirklich eine Verletzung hat mit einer längeren Pause, auch eine gewisse depressive Episode durchmacht. Ja. Mhm. Und man das halt, wie gesagt, tendenziell sogar eher bei Einzelsportarten sieht. Und tendenziell sogar mehr bei Frauen als bei Männern. Obwohl man da sagen muss, da gibt es ja sowieso den demografischen Unterschied hinsichtlich Depressionen im Geschlecht, weswegen ich nicht sagen wollte, dass mehr Sportlerinnen dann irgendwie ihre emotionalen Herausforderungen bei so einer Verletzung haben. Ja, deswegen, also es gibt auf jeden Fall so eine Art von Verletzungsdepression, die häufig daraus resultiert, dass man diese Verletzung hat und gleichzeitig aber nicht glaubt, dass man selbst die Kompetenzen hat, da wieder rauszukommen, als auch häufig seinem Umfeld in gewissem Maße misstraut, auch kompetent zu sein, mit dieser Verletzung richtig umzugehen. Mhm. Ja, und das führt uns ja auch wieder so zu den Ansatzpunkten, wenn da dieses Misstrauen herrscht, sich selbst und der Zukunft und dem Umfeld gegenüber, sind das auch unsere Ansatzpunkte. Ja? Also wie kann man es schaffen, wieder positivere Zukunftsbilder zu bekommen? So hart das klingen mag, also umso härter das klingen mag, desto wichtiger scheint mir der Punkt, dass man da wieder versucht, positive Aspekte in der Zukunft zu finden und auch zu prüfen, ist mein Umfeld denn wirklich so inkompetent, wie ich es gerade wahrnehme? Ja?
Mhm.
Und ist es vielleicht an der Zeit, sich noch weitere Experten zu suchen? Oder ich bin noch nicht bei dem Richtigen? Oder hatte ich noch nicht genügend Gespräche mit meinen Experten, meinen Physios, Ärzten, um dann Vertrauen zu gewinnen? Und was sind denn wirklich meine Stärken, die mich in der Vergangenheit auch schon wieder aus so Krisen rausgeholt haben? Dass man da wieder anfängt, positiver mit sich selbst zu reden und ein positiveres Bild von sich zu bekommen, dass man schon jemand ist, der sich selbst unterstützen kann in so einer Krise.
Finde ich einen sehr spannenden und sehr hilfreichen Ansatz. Also ich hoffe mal, du hast gesagt, jeder Zehnte, ne, ist davon betroffen. Wir gehen mal davon aus, dass es dann wirklich, sag ich mal, in unserer Blase hoffentlich nicht so viele sind. Aber ich glaube, das ist statistisch schon so belegt, da hilft Hoffnung auch nicht so wirklich. Aber wenn man weiß, wie man rauskommt, das ist natürlich total gut. Und ich nutze mal diesen Punkt, um auf einen anderen Aspekt, den man in der Verletzungsphase auch schnell kennenlernen kann, wenn es nicht so gut läuft, hinauszukommen, und zwar auf diesen Punkt der Überforderung. Wir haben einmal von Unsicherheit gesprochen, wir haben eben auch schon von Depressionen gesprochen, die leider daraus initiiert werden können. Und dieser Punkt, wenn du einfach so unsicher bist, weil du nicht mehr weißt, was du noch machen kannst, leidet ja auch in eine gewisse Überforderung. Glaube ich nicht in jedem Fall, aber es kann definitiv dazu führen. Wäre es jetzt eine Doppelung, nochmal danach zu fragen, welche weiteren Methoden es gibt, um auch eine Überforderung zu überwinden und wieder mehr in so einen klaren Zustand zu kommen, nachdem wir schon über Unsicherheiten und Überwindung der Unsicherheiten gesprochen haben?
Ich glaube schon, weil die Unsicherheit sind die Gefühle, die zu dieser kognitiven Überforderung gehören. Also es sind sozusagen nur die gedankliche Facette von diesen Emotionen Unsicherheit und Unklarheit.
Ja. Okay, das heißt, darin liegt ganz eindeutig, wir müssen von der Unklarheit, von der gedanklichen Überforderung in die Klarheit.
Ja, in die Klarheit über unseren medizinischen Zustand, in die Klarheit über unsere eigenen Kompetenzen, was können wir mitbringen, ja, wie bei so einem Bewerbungsgespräch, was kann man mitbringen, um das zu bewältigen, die Situation, als auch Management der nächsten Wochen bis Monate, wie können die aussehen, dass ich Fortschritte mache, dass ich psychisch mich unterstützt fühle, mich selbst unterstützen kann und vielleicht sogar, wenn ich es schaffe, eine gewisse positive Art entwickeln kann, einfach nur um meinen Heilungsprozess zu unterstützen. Ja?
Mhm.
Dass man mit den Fragen in die Strukturierung der nächsten Wochen und Monate reingeht.
Total gut. Total gut und hilfreich, weil, ja, es ergibt ja total Sinn. Also wenn wir mal so, könnt ihr zu Hause oder wo auch immer ihr gerade diese Podcast-Folge hört, ja, mal kurz in euch gehen, beziehungsweise ich glaube, das passiert automatisch, wenn man uns hier gerade zuhört, dass man immer so überlegt und sich einzelne Verletzungsepisoden hervorruft, wann ging es mir wie habe ich es denn im Endeffekt überhaupt da wieder rausgeschafft und. Das ist ja total crazy.
Ja.
Und vielleicht fällt euch in dem Falle dann auch auf, dass ihr immer so eine Stimme in eurem Kopf habt, die sich vielleicht, und das könnte vielleicht jetzt nebenbei sogar mit auffallen, im Verlaufe dieser Verletzung oder der Verletzungsphase ein bisschen verändert hat. Wir haben darüber ja gesprochen, ne? Du hast auch gesagt, wenn, und das ist jetzt mal noch ein Punkt, neben den Gefühlen, wie es uns emotional so geht, haben wir auch immer diese Stimme im Kopf. Und du meinst eben auch, du kannst dir gut vorstellen, dass wir Triathleten so eine Stimme in unserem Kopf haben, die uns über Jahre, je nachdem wie lange wir diesen Sport schon machen oder wie lange wir schon im ambitionierten Sport unterwegs sind, die uns immer dazu bringt, morgens aufzustehen, früh morgens unser Training vielleicht zu absolvieren, unseren strukturierten Alltag zu leben, weil das genau das ist, was uns letztendlich zum Ziel bringt. Und es besteht durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass diese Stimme auch im Laufe der Jahre ein bisschen an Härte gewonnen hat.
Mhm.
So nach all dem, was du jetzt gerade ziemlich präzise und detailliert erklärt hast, ist Härte ja wenig förderlich in so einer Verletzungsphase, weil Heilungsprozess entschleunigt wird, weil es uns emotional nicht gut geht und im schlimmsten Fall diese harte Stimme uns in diese jeder Zehnte bekommt eine Depression durch die Verletzungsphase bringt. Und all das gibt es ja tunlichst zu vermeiden. Das heißt, jetzt ist natürlich meine Frage an dich, was machen wir denn in dieser Situation der Verletzung mit unserer Stimme? Mhm. Was stellen wir mit der an?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil ich glaube, ja, viele Ausdauersportler und Sportlerinnen kennen das, dass diese Stimme eine super gute Funktion hat, sich selbst zu motivieren und sich zur Höchstleistung zu bringen. Aber dann auf einmal, wenn man aufgrund seines Körpers und seiner Verletzung nicht mehr kann, diese Stimme auf einmal wie so im Raum steht und niemanden mehr motivieren kann, jetzt endlich loszulaufen oder endlich loszuradeln. Ja, und was macht die Stimme dann? Auf einmal ist sie arbeitslos. und dieser harte Tonfall, den man da teilweise mit sich angefangen hat, auf die Art und Weise mit sich zu reden, die ist natürlich in dieser Verletzungspause super kontraproduktiv, weil man kann ja nicht. Also man sitzt da ja, man liegt da ja, man kann nicht so, wie man will. Und der erste Schritt, würde ich sagen, ist erstmal, wenn man es schafft, also dass man es schafft, diese Stimme zu identifizieren. Ja, dass man merkt, wann am Tag rede ich denn wie mit mir? Und rede ich die ganze Zeit super streng mit mir? Ja, so eine Stimme, wenn jemand anders mit einem so reden würde, würde man denken, ja, ich möchte eigentlich am liebsten auflegen. Ja, oder ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden, weil du bist irgendwie mir zu streng. Oder rede ich freundlich, motivierend mit mir, ermutigend, dass das schon was wird? Ja, also wie gehe ich mit mir selber um? Und das bedarf ja erstmal eine Art von, wir Psychologen nennen das Metakognition, also dass man darüber nachdenkt, wie man denkt und wie man mit sich selber redet. Dass man so wie ein Hubschrauber über seinen eigenen Gedanken fliegt und merkt, aha, okay, ich rede gerade in dem und dem Ton mit mir. Und das ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann, ja, die man üben kann. Stichwort Achtsamkeit, Meditation, ja, dass man sich mal 10 Minuten hinsetzt und beobachtet, in welchem Tonfall man mit sich selber redet. Und dann als zweiten Punkt würde ich sagen, macht es so, wenn man sagt aus der Forschung heraus, es macht wenig Sinn zu versuchen, diese Stimme dann komplett rauszuschmeißen und zu sagen, du existierst nicht mehr, ja, weil die ist ja ein guter Teil von uns. Die hilft uns bei Wettkämpfen über die letzten 10 Kilometer, ja. Mhm. Das heißt, wir brauchen die Stimme, aber sie muss ihren Platz zugewiesen bekommen. Das heißt, bei uns ist in der Verletzungspause konkret, gut, vielleicht die halbe Stunde, wo wir gewisse Physio-Übungen machen, kann diese Stimme uns helfen, so wirklich diese 30 Sekunden zu halten, wirklich die Anzahl der Übungen zu machen, der Durchläufe und nicht schon vorher aufzuhören. Ja, aber dass wir ganz bewusst selber entscheiden, wann diese Stimme am Steuer sitzt und wann nicht. Ja.
Das hast du schön gesagt. Ich hoffe, das habt ihr euch eingeprägt. Weil letztendlich geht es ja nur darum, dass wir selber haben ja die Entscheidungsgewalt. Ne, wir übernehmen nicht nur die Verantwortung für uns selbst und für unseren Körper, sondern wir sind ja auch die, die die Zügel in der Hand behalten für all das, was sich in uns abspielt.
Ja.
Das heißt, gewissermaßen kommen wir eigentlich auf den Punkt, der in Verbindung mit dieser Klarheit über den aktuellen Zustand, über meine Möglichkeiten, also damit in Verbindung steht, und das ist gewissermaßen Rückgewinnung von Kontrolle. Ja. Ah, interessant, aber natürlich nicht so einfach, wie du auch gesagt hast. Das kann man üben.
Auf jeden Fall. Und das dauert Monate, aber es lohnt sich, weil es sich ja auch in anderen Lebensbereichen dann wieder nützlich erweist, wenn man merkt, wie man gerade mit sich selber umgeht. Und ich merke es beispielsweise schneller manchmal daran, wie ich mit meinem Hund umgehe und merke dann so, aha, okay, du redest auch so eigentlich die ganze Zeit mit dir selber, ist ja eigentlich nicht so angenehm, der Hund mag es auch nicht. Ja, also es hat was Generalisiertes, dass es nicht nur im Sport so ist, sondern man auch in anderen Lebensbereichen merkt, wie man gerade mit sich selber redet und es hilfreich ist, das zu merken und dann Bewusstsein für zu entwickeln.
Ja, Total gut. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass an den Empfangsgeräten, egal welche sie sind, wir Ausdauersportler haben, die das schon gewohnt sind, über einen langen Zeitraum Dinge zu üben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel am Anfang der Folge oder vielleicht jetzt immer noch so denkt, ja gut, wo soll ich jetzt hin mit meiner Disziplin, meinem Ehrgeiz, meiner Zielstrebigkeit, meiner Motivation, wenn ich verletzt bin, kann ich all das nicht mehr anzapfen, weil wohin soll das führen? Aber ihr habt ja mitbekommen, also spätestens jetzt, wenn es darum geht, diese Vogelperspektive einzunehmen, zu üben und euch selber anzuschauen, euch selber zu reflektieren, hier findet ihr schon den Einsatz. Und genauso bei dem, was du auch gesagt hast, wo die härtere Stimme auch dienlich sein kann im Zusammenhang mit Disziplin und Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, weil ihr habt die ganze Zeit das eine Ziel vor Augen, es soll wieder mit Training losgehen und das möglichst, wenn alles ausgeheilt ist. Genau da kommen eure Charakteristiken wieder zum Einsatz. Also er verliert sie nicht und sie sind nicht umsonst da, die sind auch nicht on hold oder standby, sondern die können die ganze Zeit euch maßgeblich dabei unterstützen, wieder völlig verletzungsfrei zu werden.
Ja, ja. Und ich finde, also mich persönlich beruhigt es, weil ich glaube, jeder kennt Verletzungen, ja, und das muss man wirklich mal so sagen, also jeder zweite Triathlet hat irgendwelche ernsthaften Verletzungen in seiner Karriere. Und die dauern dann auch an und ja, das gehört genauso dazu wie Training und Wettkampf, ist das leider so eine Trilogie, dass auch diese Verletzungspausen dazugehören und dass es sich lohnt, das zu trainieren, weil, wie mein Kursleiter auch so gerne sagt, so, ja, nach der Verletzung ist vor der Verletzung, ja, also es lohnt sich, in Klammern leider, diese Kompetenz zu üben und diese Geduld mit sich da zu üben oder zumindest zu merken, wie rede ich gerade mit mir.
Ja, ein spannendes Thema. Das nur am Rande. Wir sind auch im Laufe unseres heutigen Gesprächs zu dem Punkt gekommen, dass es neben Training noch andere Komponenten so im Alltag gibt. Die, wenn jetzt das Training zum Beispiel verletzungsbedingt ausfällt, damit einzahlen, was uns im Alltag so beschäftigt. So, ich habe zwar gerade gesagt, wir haben hier Ausdauersportler an den Empfangsgeräten, aber Zeit ist ein hohes Gut. Das heißt, im Laufe eines Tages haben wir nicht immer so viel Zeit, uns komplett mit uns selber auseinanderzusetzen, uns darauf zu fokussieren, wie sprechen wir gerade mit uns selber und was kann ich jetzt gerade tun, damit es mir besser geht, sondern es wäre natürlich total gut, das zu können, jeden Tag, bis man wieder gesund ist. Aber wie gesagt, der Alltag fordert auch einiges und das ist nicht nur negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Das heißt, jetzt stellt sich die Frage, inwiefern du so pfiffige Methoden hast für die Alltagsanwendung im Umgang mit unserer eigenen Verletzung, die gesund sind und natürlich trotzdem gleichzeitig möglichst wenig Zeit beanspruchen.
Ja. Ja, also für die Wahl der richtigen Methode ist es natürlich super wichtig, dass jeder für sich selber erstmal weiß, wo ist denn gerade meine größte mentale Schwachstelle oder Unsicherheit? Ja, habe ich schon wirklich weiß ich schon wirklich genau, was medizinisch da los ist? Oder lohnt es sich nochmal einen Termin beim Arzt zu machen und das zu besprechen? Ja, habe ich wirklich einen kleinschrittigen Plan, der mich durch den Reha-Prozess durchführt. Und dann hat man ja eigentlich schon seine 10, 20, 30 Minuten, die man am Tag damit füllen muss und ist damit genug beschäftigt. Wenn es jetzt direkt nach der Verletzung ist, lohnt es sich auch, diese Schmerzwahrnehmung mal wieder zu durchbrechen und seinen Fokus nicht so sehr die ganze Zeit auf das Körperteil zu lenken, was gerade nicht funktioniert. Und da lohnt es sich auch am Anfang erstmal eher Methoden zu nutzen, die einen davon ablenken, von diesem Gewebeteil. Also, dass man sich eher auf seinen restlichen Körper fokussiert, dass man eher so die Körperteile versucht, innerhalb von beispielsweise Meditationen sich darauf zu fokussieren, wie das linke Bein ist, wenn das rechte schmerzt, ja, wie stark sich das anfühlt. Dass man gedanklich nicht auf einmal sich nur noch auf den Schmerz fokussiert. Da lohnt sich schon, davon wegzugehen. Wenn man merkt, dass einem diese Unterstützung fehlt, diese soziale Unterstützung und auf einmal sich isoliert fühlt, ja, dann lohnt es sich total, sich entweder halt in der Familie oder in der Community oder im Umfeld vom Sport sich jemanden zu suchen, wo man wirklich engmaschig, regelmäßig, nur kurz, rational so durchgeht, wie geht's mir gerade, wie geht's meinem Körper gerade, also wie diese Dokumentation der Gefühle als auch des Körperstatus und das halt mündlich zu machen. Ja, und sich dafür auch nicht zu schade zu sein, immer und immer wieder über die Verletzung zu reden, weil das ist Normalität, das gehört ganz normal dazu und ich hoffe, wir reden dann irgendwann ganz normal darüber und assoziieren das nicht so mit, ja, ich zeige jetzt Schwäche, sondern nee, ich zeige einen ganz normalen Teil des Sportlerseins und der ist halt gerade bei mir dran. Und deswegen muss ich mich da regelmäßig drüber austauschen.
Siehst du eine Zwischenfrage, wenn ich darf?
Gerne.
Ich habe mir gerade so überlegt, während ich dir zugehört habe, dass es auch wichtig ist, Verletzungen als normalen Teil des Sportlerlebens anzunehmen. Inwiefern? Eigentlich ist es ja ganz deutlich, ich würde mich interessieren, wie du das siehst, dass man dann auch aufhört, von der Niederlage oder von einem Rückschlag oder so zu sprechen. Oder ist das ein falscher Gedanke?
Nee, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, weil der spricht einen Bereich an, der mehr Macht hat, als wir vielleicht glauben, und zwar diese Bilder in unserem Kopf. Ja? Mhm. Diese Bilder, die dann auch geprägt werden durch irgendwie, ich bin jetzt ein Verlierer, ich habe jetzt irgendwie versagt, es ist jetzt vorbei mit meiner Karriere. Ja, das sind so ganz mächtige Bilder, die uns ja irgendwie auch beeinflussen in der Art und Weise, wie wir mit uns umgehen und wie motiviert wir die Dinge tun, die uns helfen. Ja? Deswegen lohnt es sich da auch ein Bild zu suchen, was einen vielleicht motiviert, dass das normal ist und dass das nicht dramatisch ist. Ja? Also beispielsweise, unsere Sportlerkarriere ist nicht wie eine 400-Meter-Bahn im Stadion, die man einfach so durchläuft und normal passiert nichts, sondern für mich ist eine Sportlerkarriere eher bildlich gesprochen wie so ein Dschungel, wo man nicht weiß, wie man durchkommen wird und man wird immer wieder auf einmal eine Sackgasse haben und wieder zurückgehen müssen. Mhm. Ja? Aber das muss jeder Sportler. Jeder Sportler hat da so ein ganz, ganz ureigene Wege und muss manchmal wieder zurückgehen, was sich vielleicht frustrierend anfühlt. Aber im Endeffekt ist es halt wichtig, dass wir immer wieder, wenn wir merken, okay, wir müssen anscheinend zurückgehen, wir müssen jetzt einen neuen Plan schmieden, wie wir trotzdem irgendwie irgendwo da hinten ankommen.
Ja.
Ja.
Und was ich ganz dienlich finde, weil ich hatte vor 2 Jahren mal eine Laufverletzung oder so eine Reizung an der Sehne und musste dann glücklicherweise nicht komplett pausieren, sondern ich durfte immer so lange laufen, bis es wehgetan hat. Und dann musste ich abbrechen. Das waren am Anfang 5 Minuten. Also es war schon krass, aber alles, ne, alles halb so wild. Es gibt viel schlimmere, viel herausforderndere Verletzungen. Und was mir aber generell hilft, auch wenn die Saison nicht so läuft, wie man sich das vorher gedacht und wie man es vorher geplant hat, dass wir uns schon damit beschäftigen können, inwiefern dient mir das gerade? Und welche Möglichkeiten stehen mir offen, wenn ich diese Phase gerade durchlaufen habe? Also ich weiß zum Beispiel, ich war krank 2 Wochen vor meinem wichtigsten Wettkampf diese Saison. Hab das aber hingenommen. Wenn man jetzt auf eine Quali aus ist, ne, und irgendwie der Sport ist dein Leben und das ist der Fokus. Zu mir gehört da auch ein wichtiger Teil meines Lebens, aber halt nicht der wichtigste. Und jeder ist in einer anderen Situation. Das heißt, wenn der wichtigste Wettkampf deiner Saison ansteht und da muss verdammt nochmal genau das rauskommen, was ich mir vorgenommen habe, weil ich will nach Nizza, ich will nach Hawaii, ich will zur 73 WM, dann ist das 2 Wochen vorher natürlich das Allerschlimmste. So. Und ich glaube trotzdem, wenn du es da irgendwie schaffst, zu gucken, inwiefern kann mir das gerade dienen. Und wenn es ein Weckruf deines Körpers ist, mach mal Pause. Oder deiner Psyche oder beiden zusammen. Und du sagst, okay, schlimm genug, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Aber Körper, Kopf, hier habt ihr, Pause ist da. Und wir gucken mal, wofür die Pause gut ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es spannend, was du gerade gesagt hast, weil du meinst, es ist ein großer Teil deines Lebens, aber es ist nicht dein komplettes Leben.
Ja.
Ja. Und das ist halt auch ein entscheidender Punkt, der beeinflusst, wie gravierend die Verletzung und die Verletzungspause sich auf dich auswirkt. Ja. Also wie sehr ist es Teil deiner Identität?
Ja.
Oder ist es vielleicht sogar der Großteil? Ja. Und ich finde, es ist irgendwie so wichtig zu erkennen, dass es immer ein wichtiger Teil sein darf, ja, auch ein sehr großer, aber man sich selber damit einfach stärkt, wenn man noch eine höhere Diversität in seiner Identität hat. Ja, klingt jetzt sehr abstrakt, aber halt, ne, wenn man eine bunte Identität hat und noch viele andere Dinge in seinem Leben hat. Und das heißt ja nicht als Umkehrschluss, dass man nur wenig trainiert oder es einen doch nicht so sehr interessiert und die Leidenschaft doch nicht so groß ist oder man nicht so gut ist, überhaupt nicht. Das heißt einfach nur, dass man noch vielfältiger ist.
Ja.
Und das einen unterstützt.
Ja, da will ich nur mal eine Frage mit reingeben und dann machen wir hier fachspezifisch weiter, damit wir hier nicht so sehr das nächste Thema aufmachen. Und zwar habe ich mal in einer Meditation tatsächlich, die angeleitet wurde, die Frage gestellt bekommen, wer bist du, wenn all das, was dich ausmacht oder was du glaubst, was dich ausmacht, nicht mehr da ist?
Mhm.
Also einfach mal sacken lassen. Wir geben euch hier 10 Sekunden, damit wir einen klaren Cut haben für die Fortsetzung des fachspezifischen Leute.
Ja, bitte unten in den Kommentaren beantworten.
Ah. Weil ich glaube, dann kriegt ihr auch vielleicht für euch selber rausgerechnet, welche Bedeutung der Triathlon bei euch im Leben hat.
Ja.
Und wer ihr seid. Okay, das war sehr tief.
Getting deep.
Aber das ist gut, weil das leitet mich zu dem nächsten wichtigen Punkt über. Und zwar, du hast schon vorhin davon geredet, dass es wichtig ist, sich im Zweifel noch das zweite Mal eine Meinung vom Experten aus den verschiedensten medizinischen Bereichen zu holen. Ne? Kniespezialist, Physiotherapeut, Umfeld ist wichtig und. Aber es geht ja nicht nur um den sportmedizinischen Teil im Sinne von die reine Verletzung ist da und damit muss umgegangen werden, sondern es kann ja auch sein, mit all dem, was du uns gerade hier liefern konntest, was uns hilft, um damit umzugehen, wir gewissermaßen an einem besonderen Punkt an unsere Grenzen stoßen und merken, gut, es ist schön, diese Tools zu haben und ich konnte jetzt einen bestimmten Weg alleine gehen, indem ich diese Tools oder diese Methoden angewandt habe, aber ich, wie gesagt, stoße an meine Grenzen und merke, es wäre hilfreich, mir Hilfe zu holen. Wie lautet so deine Empfehlung, an welchem Punkt, wann ist dieser Punkt erreicht, dass man wirklich Hilfe sucht und von welcher Art von Hilfe sprechen wir dann?
Mhm. Ja, wichtige Frage. Man kann das natürlich erstmal fast wie so ein Computer beantworten und sagen, nutzen wir die diagnostischen Kriterien der Depression aus der DSM-5 und sagen, ja, du brauchst über 2 Wochen ungefähr die und die Symptome und dann hast du eine Depression und dann gehst du am besten zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten. Aber das ist natürlich nicht, wie man vorgehen sollte und wie ich es empfehlen würde, sondern erstmal kann man sagen, es ist häufig, dass Symptome in der Verletzungspause auftreten, wie dass man sich sozial abkapselt, dass man auch merkt, dass es beruflich gerade irgendwie nicht mehr gut funktioniert, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, dass der Appetit zurückgeht, dass man Schlafstörungen hat. Das sind sehr typische Symptome dafür, dass man drunter leidet, zu sehr psychisch drunter leidet, dass es einem gerade so geht, wie es einem geht. Mhm. Ja. Und wenn man diese Belastung spürt und merkt, dass das über Wochen anhält und sich nicht verändert und man sich selber nicht rausholen kann, dann ist es, glaube ich, wirklich besser, lieber früher als später, sich da Unterstützung zu suchen, weil es sich ja auch wieder lohnt, dieses Umfeld zu stärken und man anscheinend da gerade diese psychologische Unterstützung braucht. Ja, ob das jetzt von einer Sportpsychologin, einem Sportpsychologen ist oder von einem zertifizierten Psychotherapeuten, da lohnt es sich mental, sich Unterstützung zu suchen, auf jeden Fall. Und das würde ich auch empfehlen. Weil manchmal muss es ja auch nur eine Erinnerung sein an die eigenen Kompetenzen oder eine Visualisierung der Zukunft, die einen wiederum motiviert. Also es muss gar nicht sein, dass man jetzt ein Jahr lang zur Psychologin geht, sondern vielleicht braucht man nur einen Anstoß und man geht schon wieder in die richtige Richtung.
Mhm.
Ja.
Hast du konkrete Anlaufstellen, die du hier empfehlen kannst?
Also entweder direkt zum Sportpsychologen. Also ich bin ja von Herzen Sportpsychologen, deswegen unterstütze ich da natürlich gerne. Man kann da online als auch vor Ort sich Hilfe suchen, was einem lieber ist, was auch leichter in den Alltag reinpasst. Da gibt es ähnlich gute Effekte. Also das spricht von ähnlich guten Erfolgen, ob man sich jetzt Online-Hilfe sucht oder direkt vor Ort. Hauptsache, also einer der Hauptfaktoren, dass es funktioniert und es einem hilft, ist wirklich die Beziehung zu der Person. Also es muss passen. Mhm. Man muss dieser Person vertrauen, persönlich als auch in ihrer Kompetenz.
Ja, wichtig, dass du das nochmal sagst. Weil ich glaube, es ist auch, weiß ich nicht, vielleicht der Situation geschuldet, dass es teilweise wirklich dauern kann, bis man diese Unterstützung bekommt, ne? Je nachdem, wann man sich auch so auf die Suche macht, dass man sich dann nicht damit zufrieden gibt, dass jetzt endlich jemand einen Termin frei hat und man hingehen kann, aber merkt, das ist es nicht, aber ich habe ja jetzt den Termin bekommen, sondern da dann, glaube ich, auch so gut zu sich selbst zu sein und so geduldig vor allem. Weil ihr wisst ja schon, wenn ihr den Weg gegangen seid, ihr tut gerade aktiv was dafür, damit es euch besser geht. Es erfordert nur vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Aber ihr seid ja schon auf dem Weg. Also sich dann nicht damit zufrieden geben, dass einem vielleicht jemand für sich persönlich unsympathischer Mensch gegenüber sitzt, der sich der Sache annehmen soll.
Ja, ja. Da lohnt es sich wirklich, ein, zwei, drei Leute erstmal kennenzulernen und sich die Freiheit herauszunehmen, sich persönlich entscheiden zu dürfen für die Präferenz.
Also ich hoffe, ihr habt da gerade gut zugehört. Seid gut zu euch. Vicky, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich glaube, du hast unglaublich viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie es uns gelingt, gut mit uns selbst umzugehen in so einer Verletzungsphase und möglichst gesund, selbst wenn ein Körperteil schon angeschlagen ist, aber mental, psychisch gesund da durchzukommen. Welchen Weg man gehen kann, wenn man das alleine nicht schafft, den hast du auch aufgezeigt. Aus den unterschiedlichsten Methoden, die du angeboten hast, gilt es natürlich jetzt am Ende der Folge, nicht nur für uns, vor allen Dingen aber für euch da draußen als Zuhörerschaft, herauszufinden, welche Methode passt persönlich zu mir. Wie kann ich da vorgehen?
Ich würde mich da ehrlich fragen, was ist so mein Hauptbedürfnis, was gerade nicht gesättigt ist. Ja, also da könnte man zum Beispiel die Methode anwenden, dass man sich erstmal grundlegend überlegt, welche Bedürfnisse habe ich gerade, insbesondere in der Verletzungspause. Soziale Unterstützung, wirklich genau wissen, wie ich welchen Trainingsplan durchführe, Zukunftsbilder, die mich motivieren. Ja, also was sind gerade meine Bedürfnisse? Und dann dazu auch nochmal zu skalieren, okay, wie weit sind denn die Bedürfnisse gerade gesättigt oder nicht gesättigt? Und wenn man dann merkt, okay, ich habe gerade null Zukunftshoffnung, obwohl ich die bräuchte, dann wäre es sinnvoll, genau da anzusetzen und sagen, okay, ich schreibe mir mal alle meine Wünsche auf für die Zukunft und gucke, wie ich die wieder kompakt in kurz- und mittelfristige Ziele aufdröseln kann. Mhm. Ja. Oder wenn ich merke, ich fühle mich nicht unterstützt, dass ich mir Unterstützung suche. Also man muss da ehrlich reflektieren, wo sind da gerade meine Bedürfnisse und wo sehe ich den größten Mangel, wo ich ansetzen könnte.
Okay.
Ja.
Das heißt, es ist natürlich auch nicht rucki-zucki gemacht, weil einzelne Aspekte mit reinspielen. Ne? Wie geht's mir? Was brauche ich, dass es mir besser geht? Und warum geht es mir so, wie es mir jetzt gerade geht?
Mhm. Gut zusammengefasst, ja.
Ja, viel geht. Aber ja, ist ja so, ne? Mhm. Vor allem vor dem Hintergrund, wie du die einzelnen Methoden aufgeschlüsselt hast, ist schon deutlich geworden, dass da einige Wege mehr zu absolvieren sind, bevor wir da ankommen, welche Methode letztendlich die passende für uns selbst ist.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann natürlich auch mit Unterstützung noch schneller merken, was gerade die größte Hilfe braucht. Mhm. Ja? Ob man einfach gerade sehr ängstlich ist und man sich unsicher ist, wie geht es eigentlich gerade dem Körperteil? Kann ich das belasten? Muss ich dann noch warten? Welches innere Bild habe ich von dem Körperteil? Also wer sonderlich ängstlich ist, hat auch häufig sehr ungewisse Vorstellungen von dem Körperbereich, der verletzt ist. Und da setzt man wieder anders an, als jemand, der von der Gesamtsituation überfordert ist oder sogar frustriert und eine gewisse Struktur braucht im Alltag, die ihn wiederum motiviert. Mhm. Ja, also abhängig von deiner Verletzungsphase, ob du am Anfang stehst oder hoffentlich kurz vorm Trainingseinstieg, nutzt du unterschiedliche Methoden, als auch von deinem Typus Mensch. Wie ängstlich bin ich, wie rational bin ich? Ja. Also da kann man mir auch gerne nochmal schreiben und nochmal nachfragen oder nochmal beschreiben, wie die Situation ist. Und ich gebe dann nochmal Input, was eventuell helfen könnte. Aber ja, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau an Methode, weil dafür sind wir ja alle viel zu unterschiedlich und unsere Verletzungssituationen viel zu unterschiedlich.
Ja, das ist der perfekte Übergang dazu. Du hast nämlich auch gesagt, man kann sich online, man kann sich aber auch vor Ort Hilfe suchen. So, jetzt haben wir mit dir eine Expertin auf dem Gebiet, die hier greifbar ist. Das heißt, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr denkt, jetzt gerade wäre ein sehr guter Punkt, um mir Unterstützung zu suchen und die Victoria ist hier gerade schon zu Gast im Podcast, dann reach ich doch mal out, wollte ich sagen, um Himmels Willen. Dann kontaktiere ich sie doch mal. Ist die Frage, wie erreiche ich dich denn?
Ihr erreicht mich entweder unter meiner Webseite, ich vermute, die wird verlinkt.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Aber sag sie gerne nochmal, genau.
Genau. Oder per E-Mail, aber da ist es natürlich auch auf der Webseite wieder verlinkt, info@athleticjoy. Oder wahrscheinlich notfalls auch irgendwie über dich.
Ja, das haben wir auch schon gemacht. Das geht alles.
Ja,
dann,
ja, genau, eine Dating-Plattform für Sportler.
Oh Mann, das so was schneiden wir raus. Gemeint.
Aber könnte es doch indirekt sein, oder? Naja, egal. Ist es wahrscheinlich auch.
Geht alles.
Ja.
Okay, also sowohl die Website-Adresse als natürlich auch die E-Mail-Adresse von dir, Vicky, packe ich in die Shownotes, beziehungsweise wenn ihr die Folge gerade hört, findet ihr sie parallel schon in den Shownotes. Damit habt ihr schon mal einen möglichen Kontakt und das ist, glaube ich, auch der einfachste, den man herstellen kann, weil man dir eben jetzt schon eine Stunde zugehört hat und genau einordnen kann, ist mir die Frau sympathisch, ist das vielleicht mein Stil, den ich brauche im Umgang mit mir. Naja, ist ja so. Wir haben gerade darüber gesprochen, ne? Dass es wichtig ist, sich da, also ganz ehrlich mit sich zu sein, inwiefern passt das und inwiefern habe ich da das Gefühl, ich kann mich der Person gegenüber öffnen, um Hilfe empfangen zu können oder nicht.
Ja, das stimmt.
Von daher, ja, herrlich. Aber finde ich aber gut, dass wir noch so ein locker flockiges Outro, wollte ich gerade so schon sagen, Ende dieser Folge gefunden haben, weil es ist ein extrem ernstzunehmendes Thema und ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist, um da mal richtig Licht ins Dunkle zu bringen.
Sehr gerne. Es war ganz die Freude meinerseits.
Also seid gespannt, welche Themen da unsererseits noch kommen können und vor allem auch der Appell bzw. der Aufruf an euch, wenn es besondere Themen gibt, vielleicht im besten Fall, was jetzt unser heutiges Gespräch betrifft, in der Sportpsychologie oder die Sportpsychologie betreffend, dann schreibt uns jederzeit eine E-Mail oder kontaktiert uns über Direct Message bei Instagram oder im Forum und dann sind wir sehr dankbar für alle Anmerkungen, Ideen, Vorschläge, weil wir freuen uns jedes Mal, wenn wir ein Thema aufgreifen können, was in der Community irgendwie umhergeistert und euch doch irgendwie umtreibt. Das ist ja unser Anliegen. In dem Sinne, Vicky, ich wünsche noch einen wunderschönen Nachmittag.
Dankeschön. Und ich danke herzlich fürs Zuhören und dir für diese wunderbare Moderation.
Oh Mensch, herzlichen Dank. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Das war unfassbar interessant und es freut mich, dass wir auch so tief gegangen sind.
Ja.
Dass das Thema es einfach angeboten hat. Ja, ich schließe mich dir an. Also herzlichen Dank euch da draußen, dass ihr auch diesen Donnerstag oder dieses Mal wieder eingeschaltet habt und tut das auch gerne beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Training, ausruhen, erholen, vorbereiten auf den vielleicht letzten Wettkampf dieser Saison, was auch immer ihr gerade macht. Viel Spaß dabei, viel Freude und bleibt verletzungsfrei. Macht's gut. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.
So when it's done, you're a champion.